Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Wir betrachten unterschiedliche Themen, unterschiedliche Länder und Regionen betreffend. Beginnen werden wir mit Ungarn, über Österreich. Denn am vergangenen Wochenende fand in Wien eine Kundgebung statt, die sich auf Ungarn bezieht. In dem Nachbarland Österreichs gibt es Einschränkungen der Medien- und Meinungsfreiheit, die nicht einfach hingenommen werden sollten. Auch nicht hingenommen werden sollte die Aktion der NPD in Sachsen. Sie kündigt auf ihrer Internetseite an, den bevorstehenden Zensus für sich nutzen zu wollen. Wie genau, in unserem zweiten Beitrag. Danach schwenkt unser Blick nach Mexiko. Oder doch eher nach Deutschland. Von hier aus, von Heckler und Koch, werden Unmengen Kleinwaffen exportiert. Und diese Firma soll 2008 Waffen nach Mexiko exportiert haben und die Kämpfenden dort auch noch in die Bedienung der Waffen unterwiesen haben. Nachdem wir dann den jetzigen Ermittlungsstand in dieser Sache beleuchtet haben, gehen wir das Thema Landwirtschaft an und berichten von der Demonstrationsvorbereitung der Demonstration Wir haben es satt am kommenden Wochenende in Berlin. In Ungarn gibt es äußerst unschöne Einschränkungen in der Medien- und Meinungsfreiheit. Einige sehen es als Einleitung zur Aufhebung der Demokratie in Ungarn. Auf jeden Fall ist es eine erhebliche Einschränkung. Schon sind einige Pressevertreter suspendiert und es gibt eine rechtliche Grundlage, um gegen das freie Radio in Budapest vorzugehen. In Wien fand am 14. Januar eine Kundgebung gegen das neue ungarische Mediengesetz statt. Ein Beitrag von Radio Orange aus Wien.
In Ungarn einen ordentlichen Rechtsruck gegeben hat und dass deswegen diese neuen Mediengesetze eingeführt worden sind.
Gegen das neue ungarische Mediengesetz sowie für Presse- und Meinungsfreiheit in Ungarn wurde am Freitag, den 14. Jänner ab 18 Uhr gleichzeitig in Budapest, Pécs, Wien und Berlin demonstriert. Während in Budapest nach unterschiedlichen Quellen 10.000 bis 15.000 und in Pécs 200 Personen auf die Straße gingen, waren es in Wien an die 250, die sich vor der ungarischen Botschaft sammelten. Die Kundgebungen verliefen ruhig, Polizei hielt sich im Hintergrund. In Wien konnte, wider Erwarten, direkt vor der ungarischen Botschaft demonstriert werden, die nur vor dem Eingangstor durch ein Drahtgitter gesichert wurde. Der Botschafter spazierte leutselig zwischen den Demonstrantinnen umher und versuchte Kritikerinnen im persönlichen Gespräch die offizielle Position Ungarns darzulegen. Einige wollten sich davon nicht beschwichtigen lassen.
Der Druck ist minimal. Ohne EU-Druck wäre überhaupt nichts passiert.
Die Prüfung nicht vorher durchgeführt. Das ist von den europäischen Institutionen vereinbart.
Wogegen und wofür demonstriert wurde, erklärten in Wien Sprecherinnen von Reporterinnen ohne Grenzen, Journalistinnen-Gewerkschaft in der GPA, die JP und Amnesty International.
Wir begrüßen Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen Österreich.
Ungarn hat seit dem 1. Jänner den Vorsitz, die Präsidentschaft des EU-Rates inne. Und umso erschütternder ist es, dass genau am selben Tag, am 1. Jänner in Ungarn, ein Mediengesetz in Kraft getreten ist, das in jeder Form gegen Pressefreiheit und das Recht auf Information verstößt. Das Gesetz beinhaltet eine Verletzung des Redaktionsgeheimnisses und es ermöglicht der neuen Medienzensurbehörde, gegen inländische, aber auch ausländische Medien vorzugehen. Was heißt das im Klartext? 2 Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind schon vom Dienst suspendiert worden, weil sie an einer Schweigeminute teilnehmen wollten. Der Sender Tilos Radio wurde belangt, weil er im Herbst einen Song des Rappers Ice-T ausgestrahlt hatte, der angeblich zu zotig war. RTL Club wurde belangt wegen eines Berichtes, auch im Herbst vergangenen Jahres, über einen Mord in Südungarn, wo eine blutbespritzte Matratze gezeigt wurde. Das sei, so hieß es laut Behörde, laut der Zensurbehörde, jugendgefährdend und ruhestörend. Publikationen von rechtsradikalen Gruppierungen wurden bisher nicht kritisiert. Die Kritiker des Gesetzes allerdings werden als linksliberal bezeichnet oder als sozialistisch verblendet.
Der nächste Sprecher wird Franz Bauer sein von der Journalistinnengewerkschaft der GPA-DJB.
Hier geht es nicht nur um die Freiheit der Medien. Hier geht es um die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger, sich ungehindert, ohne dass der Staat hier zuschaut, an Medien zu wenden, Missstände aufzuzeigen. Und das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Auf Basis dieses Gesetzes wird das Redaktionsgeheimnis in Ungarn gekippt. Auf Basis dieses Gesetzes wird es möglich sein, dass eine Regierung bestimmt, was in Medien erscheinen darf und was nicht. Das ist ein erster Schritt in Richtung Abschaffung der Demokratie.
Heinz Batzelt, der Generalsekretär von Amnesty International Österreich.
Menschenrechtsverletzungen haben sehr viel mit Angst zu tun. Menschenrechtsverletzungen machen Angst. Wer gefoltert wird, wer hingerichtet wird, wer diskriminiert wird, fürchtet sich zu Recht vor Machthabern. Menschenrechtsverletzungen haben aber auch sehr viel mit Angst auf Seiten der Täter zu tun. Fast immer fürchten sich Regierungen vor Opposition, vor Meinungsfreiheit, vor Andersdenkenden, vor Besserdenkenden, vor Leuten, die bessere Konzepte, Ideen haben oder vor anderen, die zu Recht kritisieren. Um einen guten Anfang Richtung Verbesserung, Veränderung, Wiederherstellung einer menschenrechtskonformen Situation in Ungarn zu machen, fordere ich einfach die ungarische Regierung auf, fürchten Sie sich nicht vor Ihrer Opposition, lassen Sie andere Gedanken zu, messen Sie Ihre Überzeugungen mit denen der anderen und dann möge das beste Konzept gewinnen. Und in Abwandlung eines alten Spruchs kann ich nur sagen, geben Sie Gewissens- und Gedankenfreiheit, Herr Premierminister Orban.
Die vor allem von den freien Radios bereits im Vorfeld bekundete Solidarität mit dem größten freien Radio in Budapest, Tilos Radio, scheint schon gefruchtet zu haben. Gegen Tilos Radio war bekanntlich vor wenigen Wochen ein Verfahren noch nach dem alten Mediengesetz, aber schon von der neuen Fidesz-nah zusammengesetzten Behörde eingeleitet worden, weil es im September angeblich jugendgefährdende Musik gespielt haben soll. Dieses Verfahren sei inzwischen eingestellt, versicherte der ungarische Botschafter.
Es gab eine Rundfunksendung, wo ein relativ Tilos-Radio, richtig, danke, wo ein Lied gebracht wurde vom Rapsinger Ice-T.
Genau.
Das wurde von einigen kritisiert. Es wurde ein Verfahren eingeleitet, das eingestellt wurde.
Tilos-Radio sei von einer Einstellung des Verfahrens allerdings noch nicht offiziell informiert worden, erklärte Gábor Csábay von Tilos-Radio am Samstag gegenüber Radio Orange 94.0, wisse aber, dass die Medienbehörde bei der Prüfung des Verfahrens bereits zur Erkenntnis gelangt sei, dass keine Gesetzesverletzung vorliege. Zurück zu den Protesten gegen das neue Mediengesetz und für Pressefreiheit. Was kann damit eigentlich bewirkt werden? Wir fragten Rubina Möhring von Reporterinnen ohne Grenzen.
Man kann ein Gesetz nicht von einem Tag auf den anderen ändern und auch nicht mit einem Protest, sondern das ist eine Schritt für Schritt oder Stein Tropfen auf den heißen Stein. Ich bin aber sicher, dass etwas bewirkt hat, denn es waren sehr viele Leute da. Es ist auch in Ungarn wahrgenommen worden und das wird nicht ohne Spuren zurückbleiben. Aber sicher wird allein nur diese eine Demonstration nicht ausschlaggebend sein, dass das Gesetz geändert wird.
Glauben Sie, besteht die Gefahr, dass dieses Gesetz auch als Vorbild für andere EU-Staaten herangezogen werden kann, dass vielleicht andere sich denken, naja, wenn das in Ungarn funktioniert, probieren wir das vielleicht auch?
Es gibt die EU-Menschenrechtskonvention. Wenn andere Staaten das übernehmen sollten, dann muss man sich überlegen, ob die EU noch eine Vereinigung von demokratischen Ländern ist. Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Wenn die abgeschafft wird, dann heißt es, dass man auch an Demokratie nicht so interessiert sein sollte. Dann sind aber auch die ganzen EU-Regulierungen eigentlich entwertet. Ich glaube nicht, dass das kommen wird.
Und wir fragten Georgina El-Nagashi, ebenfalls Mitinitiatorin der Kundgebung in Wien.
Es geht in erster Linie, dass wir heute ein Zeichen gesetzt haben. Ich bin sehr froh, dass wir so viele unabhängige Organisationen erreichen könnten, dass die heute mit dabei waren. Es war ein Zeichen, dass wir möchten, dass die EU hinschaut jetzt genau. Und jetzt könnte man machen so ein Dreierachse wieder Berlin, Budapest, Wien und ein wirklich großes Demo machen für das Frühjahr. Das wäre etwas oder vielleicht noch mehr europaweite Proteste, so Zivildemonstrationen vor allem. Ja.
Und heute war erst der Anfang.
Erster Anfang, das würde ich so meinen. Und wir müssen das weitermachen und eigentlich schnell weitermachen, weil 6 Monate sind schnell um. Und wenn die EU-Präsidentschaft nicht mehr vorbei ist, dann Orbán hat diesen Druck nicht mehr. Und dann wird er machen, was er will.
Und 20 Jahre nach der letzten Volkszählung ist es wieder soweit. Auf Grundlage einer EU-Initiative, im Zuge derer die europäische Bevölkerung statistisch erfasst werden soll, gibt es den Zensus 2011. Die Klage dagegen ist gescheitert. Dass dieser sogenannte Zensus 2011 10% der Bevölkerung Deutschlands um detaillierte Informationen bittet und dieser Bitte dann auch obligatorisch nachzukommen ist, das ist schon seit längerem bekannt. Der Zensus ist ein umstrittenes Unterfangen und wird von Datenschützern scharf kritisiert. Doch was genau die NPD mit dem Zensus 2011 zu tun hat, das fragte Radio Korax aus Halle Andreas Schneider. Er ist der Sprecher des sächsischen Datenschutzbeauftragten.
Die NPD hat ja auf ihrer Internetseite angekündigt, dass sie den Zensus 2011 für ihre Zwecke nutzen möchte. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie genau die NPD die Volkszählung für ihre Zwecke missbrauchen will?
Zunächst mal war auf der Internetseite oder ist auch noch auf der Internetseite des NPD-Landesverbandes Sachsen der Aufruf enthalten, dass sich Sympathisanten und Anhänger der Partei NPD zu ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten bestellen lassen sollen, und zwar um damit auch parteipolitischen Zielen nachkommen zu können, nämlich, so heißt es auch auf der Internetseite, die Interviewer könnten zahlreiche Rückschlüsse auf mentale Befindlichkeiten, soziale Probleme und politische Stimmungen im Land ziehen, und gesteigert wird das dann auch noch, indem offenbar die Vorstellung da ist, dass man auch Informationen über politische Gegner bekommen kann, wenn es denn heißt, dass man auch Eindrücke von den persönlichen Lebensverhältnissen des einen oder anderen Antifaschisten bekommen kann, so heißt es wörtlich auf der Internetseite.
Wer ist es denn, der die Menschen aussucht, die Befragungen an der Haustür denn durchführen sollen?
Ja, das sind die Erhebungsstellen, die beauftragten Gemeinden, die den Zensus 2011 durchführen. Und diese Erhebungsstellen sind natürlich auch angewiesen auf eine ehrenamtliche Mitwirkung und werden dann sogenannte Verwaltungshelfer bestellen. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen, aber natürlich dürfen auch diese ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten nicht die Daten weitergeben zu anderen Zwecken, und sie sind natürlich auch zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Inwiefern ist es denn überhaupt möglich zu verhindern, dass die NPD die Riege der Erhebungsbeauftragten unterläuft?
Ja, die Erhebungsstellen selbst führen natürlich keine Listen über die Parteizugehörigkeiten der Bürger. Das wäre ja auch unzulässig. Wir haben daher empfohlen, auch in einer Presseerklärung, die man auch auf unserer Internetseite findet, dass die verantwortlichen Behörden, die die Erhebungsbeauftragten bestellen, auf bekannte und zuverlässige Verwaltungshelfer zurückgreifen.
Also ich könnte mir ja auch vorstellen, dass der Zensus durch genau diese Ankündigung der NPD angreifbarer geworden ist. Also wenn jetzt eben zum Beispiel Leute sagen, nein, ich möchte keine Auskunft geben, denn ich bin der Meinung, der Mensch, der hier vor mir steht, ist von der NPD und ich habe Angst, von der NPD ausspioniert zu werden, und dann aufgrund dessen die Aussage verweigern und auch klagen, könnte das denn nicht durchaus erfolgreich sein, diese Klage?
Also zunächst mal ist es auch nicht so, dass durchweg der Zensus also von den Datenschützern bestritten wird. Es ist eine Haushaltsstichprobe von 10%. Der Staat ist auch auf eine Datenerhebung angewiesen, wenn er denn Vorsorge betreiben will und planen will. Und insofern halten wir auch den Zensus 2011, dessen Durchführung, also für erforderlich. Ich glaube auch, dass tatsächlich also dieses Szenario gar nicht kommen wird. Also es werden schon die Erhebungsstellen aufmerksam sein, auch jetzt nach diesem medialen Feedback, ja, was es gegeben hat, und werden auf die zuverlässigen Verwaltungshelfer zurückgreifen, die auch bei Wahlen zum Beispiel schon beteiligt gewesen sind. Insofern habe ich da eigentlich nicht die Sorge, und man sollte vielleicht auch gar nicht dieses Misstrauen so an den Tag legen, denn vielleicht ist es auch das Ziel gewesen, Misstrauen zu säen, und damit würde man denjenigen in die Hände spielen, die das so auch vielleicht wollten.
Deutsche Waffen dürfen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz nicht in Krisengebiete geliefert werden. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar, Deutschlands größtem Kleinwaffenhersteller. 2008 soll die Firma Heckler & Koch in mexikanische Unruheprovinzen Gewehre des Typs G36 geliefert haben. Außerdem sollen Mitarbeiter von Heckler & Koch den Empfängern der Waffen eine Unterweisung der Handhabung der neuen Maschinengewehre gegeben haben. Jürgen Gresslin vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg berichtet im Interview mit Radio Dreieckland aus Freiburg vom derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Wer 2008 Urlaub gemacht haben sollte in Mexiko, der wusste, dass es gefährlich ist, in bestimmte Gebiete einzureisen, zum Beispiel Chiapas, Tijuana, Jalisco oder Guerrero. Aber genau dorthin hat Heckler & Koch Waffen geliefert. Jetzt ist es so, dass mittlerweile Heckler & Koch eine Weihnachtsüberraschung bekommen haben. Am 20. Dezember ist dort nämlich eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Am Telefon mit mir verbunden ist Jürgen Gresslin vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg. Herr Gresslin, dass die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, das haben Sie veranlasst.
Veranlasst hat es natürlich das Zollkriminalinstitut in Köln und die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Aber es geht zurück auf eine Strafanzeige, die ich über meinen Tübinger Rechtsanwalt Holger Rothbauer gestellt habe, bereits am 19. April. Dazwischen sind Zeugenvernehmungen erfolgt und mehrere Publikationen in der Öffentlichkeit, auch ein Report Mainz-Sendung. Und das hat wohl dazu geführt, dass jetzt endlich die Staatsanwaltschaft eingestiegen ist bei Heckler & Koch.
Sie sind derart mit dem Thema Waffenhandel und Waffenproduktion, Waffenherstellung mittlerweile verbunden und verwachsen durch Ihr Rüstungsinformationsbüro. Sie kennen mittlerweile sämtliche Vorstände. Sie können sich eigentlich vorstellen, wie jeder bei Heckler & Koch arbeitet, oder?
Es ist auf jeden Fall so, dass ich 27 Jahre am Thema dran bin und meine Informationen aus der Firma heraus erhalte, weil der Verdacht, und im Moment befinden wir uns noch im Stadium des Verdachts, natürlich schon sehr handfest geäußert ist von einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma Heckler & Koch, der auch involviert war in Rüstungsexportgeschäfte, und der behauptet, meines Erachtens sehr qualifiziert und aufgrund der Basis von Dokumenten und Fotobelegen, die mir vorliegen, behauptet, dass Mitwissen der Geschäftsführung im Jahr 2006 und 2007 maßgeblich tödlichste Gewehre, weltmarktweit tödlichste Gewehre des Typs G36, nicht nur, was legal gewesen wäre, nach Mexiko geliefert wurden. 28 Bundesstaaten sind genehmigungspflichtig, aber man darf. Vier, die besagten, dürfen nicht beliefert werden, sollen aber laut Informant über einen General Aguilar der Verteidigungsbehörde oder DCAM, besser gesagt, in Mexiko dann auch in die Unruheprovinzen gelangt sein. Und der Hammer an der ganzen Geschichte ist, dass dafür noch Geld geflossen sein soll, nämlich pro Gewehr 25 US-Dollar.
Herr Gresslin, nochmal zum Thema Waffenproduktion hier in Deutschland selber. Sie haben eine erschreckende Zahl mal ausgerechnet. Sie haben gesagt, dass pro Mitarbeiter von Heckler & Koch ungefähr, 10, 15 Menschen in der Welt erschossen wurden aufgrund der Herstellung von den Waffen hier in Deutschland, in Oberkirchen.
In Oberndorf, das ist aber schon so, dass man das schätzen muss, weil natürlich die Opferzahlen der Kriege auch geschätzt werden. Ich habe jeweils eher die Untergrenze der publizierten Zahlen der verschiedenen Kriege seit 1949, genau genommen seit 1955, als die Waffenproduktion dann wieder legal war in Deutschland, berechnet auf den Arbeitsplatz bei Heckler & Koch. Komme erstmal zum Ergebnis, dass wirklich konservativ und niedrig gerechnet beim Weltmarktanteil von 8% im Handfeuerwaffenbereich inzwischen mehr als 1,5 Millionen Tote zu verzeichnen sind durch Heckler & Koch Waffen weltweit. Das macht seit dieser Firmengründung 1949 eine Zahl von durchschnittlich alle 14 Minuten stirbt seit 60 Jahren ein Mensch, alle 14 Minuten. Also während wir uns unterhalten, ist schon wieder irgendwo einer umgekommen. Weitere sind verstümmelt zeitlebens. Und wenn man das jetzt versucht umzurechnen auf die Beschäftigtenzahlen von Heckler & Koch, dann kommt man tatsächlich sogar auf eine Zahl von 30 Toten pro Arbeitsplatz. Also egal, ob in der Verpackung, Verschickung oder direkt in der Waffenentwicklung, Fertigung oder im Export, seit Firmengründung pro Arbeitsplatz schätzungsweise 30 Tote.
Herr Kresslin, mit welchem Ergebnis rechnen Sie? Angenommen, die Staatsanwaltschaft bekommt Recht vor Gericht, also das kommt zu einem Gerichtsverfahren und es findet eine Verurteilung statt. Womit muss Heckler & Koch rechnen? Bezahlen die eine Geldstrafe und alles ist gut?
Naja, einen ganzen Schritt zurück. Also erstmal muss man sagen, es ist einer der größten Skandale überhaupt in der deutschen Wirtschafts- und Exportgeschichte. Denn es wurde ganz offensichtlich der Bundessicherheitsrat getäuscht unter Leitung von Frau Merkel. Das ist das höchste Gremium, was entscheidet über Rüstungsexporte, über brisante Rüstungsexporte, im Übrigen geheim. Also wir als Öffentlichkeit erfahren das kaum, sondern erst im Nachhinein. Es sei denn, wir haben so wie in diesem Fall jemand, der aus der Firma heraus uns die Informationen gibt. Das wäre natürlich ein Skandal hoch drei. Es soll sogar zweimal passiert sein, nämlich auch Ersatzteillieferungen, die im Jahr 2007 dann in die verbotenen Provinzen gegangen sein sollen. Also gerade Chiapas, wo seit Jahren Bauern, friedlich demonstrierende Bauern mit G3-Gewehren erschossen wurden, jetzt eben mit G36 wohl erschossen werden können, weil die vor Ort sind. Das heißt, wir haben hier einen sehr schwerwiegenden Fall von einem Bruch des Rüstungsexportgesetzes, nämlich des Kriegswaffenkontrollgesetzes und Außenwirtschaftsgesetzes. Wenn es also jetzt zu einem Strafverfahren kommt, soweit sind wir noch nicht, bis jetzt wird ermittelt mit Hausdurchsuchung. Wenn es aber zu einem Strafverfahren kommt und zu einer Verurteilung kommt, wovon ich eigentlich ausgehe, aufgrund der wirklich hervorragenden und detaillierten Faktenlage, dann ist es eine Straftat, die zu beurteilen ist und die dürfte mit mehrjährigen Haftstrafen für die Verantwortlichen enden. Warten wir einfach die aktuelle Entwicklung ab. Wie gesagt, es sind noch Ermittlungen. Ich gehe mal davon aus, die Staatsanwaltschaft hat jetzt richtig viel Ordner mitgenommen, hat umfangreiches Dokumentationsmaterial, übrigens ja eben von den Reisen, verbotenen Reisen in die Unruheprovinzen von Heckler & Koch Mitarbeitern, die, und das haben sie mir auch bestätigt, abgerechnet haben, diese Reisen, auch die Hotelrechnungen, die müssten jetzt der Staatsanwaltschaft vorliegen, sodass wir davon ausgehen können, dass es ins Strafverfahren geht. Das dürfte Pi mal Daumen im April, Mai werden, wenn man so die üblichen Zeitpunkte nimmt, sodass wir uns gerne wieder bei Anlass und natürlich dann auch, sagen wir mal, im Frühjahr wieder hören. Dann hoffentlich bei Aufnahme des Strafverfahrens und des Gerichtsverfahrens gegen Heckler & Koch.
Die Firma Heckler & Koch wird direkt vermutlich keinen Schaden davon tragen. Die Waffen für Kriegsgebiete werden vermutlich dann lieber in den Heckler & Koch Werken in den USA zusammengebaut. Und ein Waffenhersteller, der bekanntlich zu den 5 weltweit größten Kleinwaffenherstellern zählt, hat vermutlich eher keinen Ruf, der zu verlieren da ist. Gewinne werden sie trotzdem weitermachen. Am kommenden Wochenende wird in Berlin eine bundesweite Demonstration stattfinden. Warum, weshalb und wer da demonstrieren wird, erfahren wir nun im Beitrag von Coloradio aus Dresden.
Ja, seit geraumer Zeit ist die industrielle Landwirtschaft gefördert von der Politik sowohl der Bundesregierung als auch der Europäischen Union auf dem Vormarsch. Gelegentlich wird das mal wieder allgemein zum Thema. Jetzt im Moment ist Dioxin in aller Munde. In meinem nicht. Ich verzichte gerade auf Fleisch und esse Eier vom Biohof Niedermühle. Aber jetzt spreche ich mit Jochen Fritz von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Guten Abend. Du bist beteiligt an der Vorbereitung einer Demonstration, die am Sonnabend in Berlin stattfinden soll. Wir haben es satt, das Motto dieser Demonstration. Was habt ihr satt?
Ja, wir haben Gentechnik im Essen satt, wir haben Tierfabriken satt und wir haben Dumping-Exporte satt. Und deswegen gehen wir am Samstag, den 22.01. in Berlin auf die Straße als breites Bündnis aus verschiedenen Organisationen, Bauernorganisationen wie meine, die ABL, aber auch Verbraucherschutzorganisationen, Tierschutzorganisationen sowie auch Entwicklungshilfeorganisationen.
Nun ist dieser Punkt mit dem Dioxin, den ich gerade ansprach, ist eigentlich einer von recht wenigen. Was gibt's denn noch für Probleme mit dieser Orientierung der Landwirtschaft auf Wettbewerbsfähigkeit und größere Maßstäbe und Export?
Der Dioxinskandal ist die Spitze des Eisberges. Dieser Skandal wurde produziert durch die Industrialisierung der Landwirtschaft. Hier wird immer mehr größere Einheiten geschaffen. Der Bezug der Futtermittel ist global. Hier konnte ein kleiner Betrieb in Schleswig-Holstein wirklich Futtermittel durch ganz Deutschland verunreinigen, dass Tausende von Bauernhöfen gesperrt werden mussten. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden und diese industrielle Agrarwirtschaft muss endlich ein Ende haben.
Du bist in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Kannst du was dazu sagen, wie viele Bauern und wer da organisiert ist? Ich nehme an, wenn ihr euch daran beteiligt, an den Vorbereitungen zu dieser Demonstration, dann werden das wahrscheinlich vermutlich eher kleinere Betriebe sein. Und gerade die Großbetriebe, über die wir gerade gesprochen haben, die werden da eher nicht von der Partie sein.
Ja, also die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist seit 30 Jahren in der Agraropposition. Wir treten für eine andere Art der Landwirtschaft ein, für eine bäuerliche Landwirtschaft. Das heißt für uns nicht, dass es kleine Betriebe sein müssen, sondern dass auf einem Betrieb nach einer Fruchtfolge gewirtschaftet wird. Das heißt, dass mehrere Getreide oder Gemüse nacheinander angebaut werden, dass das Futter auf dem eigenen Hof produziert wird. Wir sind konventionelle und Biobetriebe. Wir sind aber auch leider noch ein kleiner Verband mit 1700 Mitgliedern in ganz Deutschland, arbeiten aber intensiv mit dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter zusammen, die im Bereich Milch jetzt schon 30.000 Leute haben, die auch hier für eine andere Landwirtschaftspolitik eintreten.
Wie sieht denn das aus? Was sind die Stellen, an denen ihr ansetzt, um einen Umschwung hin zu eben einer verträglicheren Landwirtschaft für Mensch und Tier zu bewirken?
Also diese Demonstration am 22.01. ist für uns als Organisation einer der größten Tage. Wir kämpfen natürlich auch oft allein und allein auf weiter Flur und sind natürlich jetzt total froh, endlich mal diesen gesellschaftlichen Schulterschluss da zu haben und ein so breites Bündnis auf die Straße zu bekommen. Die Knackpunkte, an denen wir gern ansetzen würden, sind erstmal die Vergabe der EU-Gelder. Das soll 2013 neu geregelt werden. Und hier blockiert Bauernverband und also der Deutsche Bauernverband und die Agrarministerin Aigner jegliche Vorschläge, zum Beispiel des neuen EU-Agrarkommissar Cholos, der eigentlich eine sehr vernünftige Vergabe der Gelder vorschlägt, die an ökologischen Richtlinien festgehalten werden oder auch an Arbeitsplatz auf dem Betrieb und nicht wie bisher wird ja einfach nach Flächenprämie vergeben. Pro Hektar Ackerland zum Beispiel rund 300 Euro, je nach Bundesland, je nach Länder und für Grünland 80 Euro. Und da wollen wir eine Kehrtwende hin, dass dieses Geld einfach eine neue Richtung ausgibt, eine neue Richtung für eine artgerechte Tierhaltung und für eine bäuerliche Landwirtschaft.
Habt ihr Verbündete in der politischen Arena, auf die ihr setzen könnt?
Nee, wir setzen nicht auf die Politik. Wir setzen erstmal als breites Bündnis auf die Macht der Straße. Wir sind eine politisch neutrale Organisation jetzt mit Wir haben es satt, deswegen sprechen auch keine politischen Redner auf unserer Demonstration. Dass natürlich die Position der Grünen sehr nahe an unserer ist und auch die der Linken deutlich näher als die der CDU, CSU und noch viel mehr als die der FDP, kann man jetzt auch nicht verschweigen. Und da sind wir auch froh drüber, dass sie unsere Position in die Parlamente einbringen. Aber wir haben in unserem Klientel, das mit uns auf die Straße geht, auch sehr konventionelle, konservative bayerische Bauern, die seit jeher CSU wählen. Von daher legen wir uns hier politisch nicht fest.
Ja, gibt es einen bestimmten Grund, warum das am 22. jetzt, also am kommenden Samstag in Berlin steigt?
Ja, das ist die Öffnung der Grünen Woche, die seit über 50 Jahren hier eine Megashow für die industrielle Landwirtschaft hinlegt. Und an dem Tag lädt Frau Aigner und Frau Merkel, internationale Agrarminister und die Agrarlobby zusammen zu einem sogenannten Davos der Landwirtschaft ein. Sie nennen das Global Forum on Food and Agriculture. Und da wird geklüngelt und da soll die Globalisierung der Landwirtschaft und die Industrialisierung vorangetrieben werden. Und da wollen wir einen Riegel vorschieben und da sagen wir Nein und ein endliches Stopp dieser Agrarpolitik und eine Wende hin zu ökologisch-bäuerlicher Landwirtschaft.
Das klingt schon ein bisschen finster. Das klingt so wie auf einem Kontinent mach mal Fett, auf dem anderen mach mal Kohlehydrate und auf dem dritten mach mal Eiweiße. Naja,
ja,
gut.
Da bist du gar nicht so weit auseinander. So ist es. Unsere Eiweißversorgung wird in Südamerika produziert. Wir können hier in Deutschland, Europa schon lange nicht mehr unsere Landwirtschaft mit Eiweißfuttermittel versorgen, weil hier nur noch auch durch Subventionen gesteuert Getreide und Mais angebaut wird. Das wurde so auch kanalisiert in den letzten Jahren durch EU-Subventionen.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZipFM. Durch die Sendung führte Radio Dreieckland aus Freiburg. Morgen gibt es wieder ZipFM, dann aus Darmstadt von Dissent. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.